Also heutzutage sitzt in jeder Schulklasse durchschnittlich ein Kind, das über eine künstliche Befruchtung gezeugt worden ist und in die Welt gekommen ist. Das werden bald vermutlich 2 oder 3 Kinder sein. Und natürlich die Ursache ist nach wie vor gleich verteilt, Männer, Frauen. Also ist auch anzunehmen, dass bei den Männern einfach proportional das Problem größer wird.
Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. Ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Christoph, dem Gründer von Fertili, über männliche Unfruchtbarkeit. Christoph und seinem kompletten Team ist es wichtig, dieses und ganz viele weitere Themen rund um den Kinderwunsch zu enttabuisieren und setzen unter anderem auf Aufklärung und arbeiten an Lösungen, wie die Hemmschwellen verkleinert werden können, damit sich Mann und Frau möglichst früh mit der eigenen Fruchtbarkeit auseinandersetzt. Im Gespräch erfährst du, was Fertili genau macht und was auch die Vision dahinter ist. Wir sprechen darüber, was Unfruchtbarkeit genau ist, dass das Wort eigentlich Falsches suggeriert und wie sich Unfruchtbarkeit auch von Impotenz und eben von Zeugungsunfähigkeit unterscheidet. Du erfährst aktuelle Zahlen, wie viele Männer oder Paare aktuell betroffen sind und es geht eben sehr stark darum, dass das Thema Fruchtbarkeit kein reines Frauenthema ist, sondern die Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu gleichen Teilen zu suchen sind. Und trotz dessen, dass dem so ist, sind es eben meistens die Frauen, die sich dem Thema nähern und auch erste Schritte einleiten. Und auch hier schauen wir genau hin und gehen in die Tiefe, woran das liegen mag und was für Lösungen Fertili anbietet, um eben die Hemmschwelle für Männer, aber eben auch für alle anderen möglichst gering zu halten. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was man konkret tun kann, um seine Fruchtbarkeit als Mann testen zu lassen. Und wir sprechen auch das Thema Stress an, allerdings nur sehr, sehr kurz. Und da das mir ein sehr, sehr großes Herzensthema ist, bin ich aktuell auf der Suche nach Expertinnen oder Experten, die sich mit dem Thema Stress und Kinderwunsch gut auskennen, damit auch sie hier in den Podcast kommen können und über dieses Thema sprechen können. Und falls du jemanden kennst, der sich in diesem Bereich gut auskennt, würde ich mich sehr über eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram freuen, weil je mehr Wissen über dieses Thema verbreitet wird, desto besser. Also wie gesagt, melde dich sehr gerne mit Personenvorschlägen bei mir oder falls du selbst Expertin oder Experte bist, dann kannst du mich natürlich auch direkt anschreiben, gerne unter coaching@jillbayer.de oder bei Instagram unter kugelzeit.coaching. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören vom Interview mit Christoph. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, lieber Christoph. So schön, dass du heute hier bist und wir über das Thema männliche Unfruchtbarkeit und auch über dein Unternehmen Fertili sprechen.
Hallo Jill, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch total, weil ich einfach finde, dass das Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, unglaublich wichtig ist. Und bevor wir jetzt gleich inhaltlich starten, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du eigentlich konkret machst?
Ja, genau, sehr gerne. Ich bin Christoph, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Fertili und habe vor etwa 3,5 Jahren mit der Firma begonnen. Und unser Ziel ist es, die führende Plattform rund um das Thema Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Familienplanung und auch künstliche Befruchtung in Europa aufzubauen, weil ich da einfach einen wahnsinnigen Bedarf und eine wahnsinnige Lücke gesehen habe.
Und ich finde, das sind ja auch alles so total emotionale Situationen, also alle Themen, die du gerade angesprochen hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Unterstützung, die ihr bietet, unglaublich wichtig ist und vermutlich auch von sehr vielen sehr gewertschätzt wird. Magst du vielleicht einmal, um da noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, sagen, was das Ziel dahinter ist oder was auch deine Vision dahinter war? Also warum machst du wirklich genau das, was du heute machst? Oder ihr seid ja mehrere, ne? Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
Ja, genau, wir sind inzwischen ein Team von 22 Leuten aus 5 oder 6 Nationalitäten, alle zusammen in Berlin. Unser Ziel ist wirklich, das Thema Fruchtbarkeit für alle zugänglich zu machen und zwar ohne jegliche Diskriminierung. Also das kann sein, unabhängig von der sexuellen Orientierung, unabhängig vom Beziehungsstatus, natürlich unabhängig vom Geschlecht. Und auch unabhängig davon, wie akut der Kinderwunsch ist. Es gibt ja Leute, die haben einen sehr akuten oder sehr konkreten Kinderwunsch. Es gibt Leute, bei denen liegt das noch sehr stark in der Zukunft. Oder vielleicht wollen sie einfach mal nur wissen, wie steht so meine Fruchtbarkeit. Und unser Ziel ist eben, alle diese Leute anzusprechen, auf eine sehr angenehme und niederschwellige Art anzusprechen und denen einfach Informationen und einen einfachen Einstieg ins Thema zu bieten.
Bevor wir weiter in die Tiefe gehen, magst du einmal noch kurz definieren, weil wir sprechen ja heute über männliche Unfruchtbarkeit. Kannst du noch einmal definieren, was Unfruchtbarkeit eigentlich ist?
Genau, also die Weltgesundheitsorganisation definiert Unfruchtbarkeit so, wenn ein heterosexuelles Paar ein Jahr lang ungeschützten Sex hat, natürlich auch zu den fruchtbaren Tagen, und keine Schwangerschaft eintritt, dann ist das eine Unfruchtbarkeit. An dem Punkt kann man noch nicht sagen, liegt es am Mann, liegt es an der Frau, liegt es an beiden. Es ist einfach mal ein Zeitrahmen, der gesetzt worden ist, dass man sagt, so, jetzt sollte man nächste Schritte unternehmen, also Untersuchungen etc. Genau, das heißt auch nicht, Unfruchtbarkeit heißt auch nicht Sterilität, das heißt auch nicht, dass es überhaupt nicht klappt mit dem Kinderkriegen, aber eben gegebenenfalls nicht auf natürlichem Wege. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt.
Aber ich finde, bei dem Wort Unfruchtbarkeit denkt man das ganz oft, dass es gar nicht möglich ist.
Ja, total. Das finde ich auch so faszinierend an dem Thema. Also die Leute denken irgendwie, Unfruchtbarkeit ist irgendwie so das Urteil des Schicksals. Ne? Wenn es nicht klappt, dann soll es wohl auch nicht sein. Und dann ist dann irgendwie auch das Ende der Geschichte. Die Realität ist, also heutzutage sind ja viele Sachen, die viele gesundheitlichen Themen, bei denen wir Unterstützung kriegen. Ne? Also ob ich jetzt eine Brille trage oder Kontaktlinsen, weil meine Sehkraft vielleicht nicht ausreichend ist. Oder ob ich vielleicht ab einem gewissen Alter irgendwann einen Herzschrittmacher bekomme oder so. Und das Thema Fruchtbarkeit ist wirklich so, da ist die biologische Uhr halt immer noch dieselbe wie von vor 10.000 Jahren. Ne? Also rein biologisch sind wir halt gemacht, um die Frauen im ersten Schritt mal, um mit Anfang 20 im Schnitt Mutter zu werden und Kinder zu kriegen. Und bei den Männern ist das auch, nimmt die Fruchtbarkeit auch schon ab 30, Mitte 30 drastisch ab. Und das passt aber nicht mehr zu unseren gesellschaftlichen Umständen. Ne? Also wir haben, die Leute werden immer älter mit der Familienplanung, wenn sie dann anfangen. Die wollen erstmal studieren. Die haben auch, Frauen sind genauso im Berufsleben verankert wie Männer, und das ist auch richtig so. Und ich glaube, kulturell hat sich da einfach viel getan, aber die biologische Uhr hat sich halt nicht verändert, ne? Und dementsprechend klappt es halt nicht mehr immer auf natürlichem Wege.
So. Aber ich finde, die Perspektive, die du jetzt eröffnet hast, also du hast eine schöne neue Perspektive gegeben. Also wenn ich nicht gut sehen kann, hole ich mir auch eine Brille. Und wenn es halt nicht sofort oder in einem Jahr klappt, kann ich mir da ja auch Unterstützung holen. Und ich glaube, also scheint es einen Riesenunterschied zu geben zwischen Unfruchtbarkeit und Zeugungsunfähigkeit.
Genau, also diese Begriffe, die werden oft durcheinander geworfen. Ne? Es gibt die Unfruchtbarkeit, es gibt die Zeugungsunfähigkeit, es gibt die Sterilität. Irgendwie, frag mich nicht warum, aber gerade bei den Männern spielt auch irgendwie der Gedanke an Impotenz auch irgendwie mit rein. Ne? Also zeugungsunfähig heißt ja nicht, dass man keinen Sex haben kann, oder das heißt auch nicht, dass man nicht ejakulieren kann. Es sind einfach zu wenig bis gar keine bewegliche Spermien vorhanden. Ne? Das muss man alles ein bisschen auseinanderhalten. Also, Unfruchtbarkeit wird heutzutage in der Regel für Männer und Frauen verwendet. Bei den Frauen hat das häufig, nicht immer, aber häufig mit der Eizellreserve zu tun. Die ist, die bekommt man mit der Geburt, die ist finit, und die Frauen verlieren auch mit jedem Zyklus Eizellen. Es gibt diverse andere Gründe noch, wie Endometriose oder verschlossene Eileiter etc. etc. Auch die Qualität der Eizellen ist wichtig. Bei den Männern ist es anders. Da geht es wirklich um die Spermien im Ejakulat. Also das absolute Volumen, dann auch der Anteil der beweglichen Spermien und auch die Form. Ja, die können zwar vorhanden und beweglich, aber zum Beispiel deformiert sein. Und all das kriegt man nicht mit bloßem Auge. Das müsste man untersuchen lassen. Und das sagt eben auch aus, ob es beim Mann gegebenenfalls ein Problem geben könnte oder nicht.
Wir haben ja jetzt gesagt, wir sprechen vor allen Dingen über die männliche Sicht quasi. Wie sehen denn da die aktuellen Zahlen aus? Also wie viele Männer sind denn betroffen von Unfruchtbarkeit?
Ja, das ist auch so ein ganz spannendes Ding. Also im Volksmund oder in der landläufigen Meinung, die Leute denken immer noch, Unfruchtbarkeit ist primär ein Frauenproblem. Also wir hatten diesen Sommer haben wir mit unserem Unternehmen eine Umfrage durchgeführt, tatsächlich repräsentativ, also alle Altersgruppen, alle Geschlechter, regionale Verteilung etc. Und tatsächlich 3/4 der Deutschen denken, Unfruchtbarkeit ist vor allem ein Frauenproblem. Ja, das entspricht aber nicht der medizinischen Realität. Tatsächlich ist es in etwa gleich verteilt. Also in etwa 1/3 der Fälle sind es die Frauen, 1/3 der Fälle sind es die Männer und 1/3 sind es beide. Also ist es wirklich die Ursache bei beiden Partnern oder Partnerinnen. Genau, es ist eine totale Gleichverteilung.
Woher kommt dieses falsche Bild? Weißt du das?
Total spannende Frage. Ich glaube, das ist, also viel ist einfach so ein bisschen historisch, wie wir Sachen sehen. Also ich kann da nur mutmaßen. Ja, ich glaube, es gibt nicht eine abschließende Antwort, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, also auch in meiner Verwandtschaft oder bei irgendwie älteren Verwandten von mir, oft, wenn es dabei jemand nicht geklappt hat, dann war einfach die Pauschalvermutung, ja, das liegt an der Frau. Also so die Aussage war so, ja, die Frau XY, die kann halt keine Kinder kriegen. Und ich glaube, das hat man damals gar nicht so hinterfragt. Man hatte gedacht, naja, Schwangerschaft findet irgendwie bei der Frau statt. Die ist ja die dann auch das Kind im Bauch trägt und das Kind zur Welt bringt. Und wenn das nicht klappt, dann wird das wohl irgendwie an ihr liegen. Ja, also ich glaube, es war so eine Pauschalvermutung. Ich glaube auch, dass man Männer da einfach irgendwie vielleicht mehr zugetraut hat, ne? Dass man irgendwie gedacht hat, nee, an denen wird es schon nicht liegen. Ich glaube, weiterhin die Aufklärung war einfach nicht da. Und ich glaube, sie ist heute oft auch immer noch nicht da. Ne? Also die meisten Männer denken, Ejakulation ist das Gleiche wie Zeugungsfähigkeit. Also solange ich ejakulieren kann, bin ich zeugungsfähig. Und das ist auch in unserer Studie so witzig gewesen. Ne? Also 40% der Männer denken, sie sind forever fertile. Forever fertile bedeutet einfach bis quasi an ihr Lebensende zeugungsfähig. Und das stimmt so natürlich nicht. Sonst wäre ja nicht in 50% der Fällen der sogenannte Male Factor das Thema, wenn ein Paar nicht schwanger werden kann.
Mhm.
Genau, also mangelnde Aufklärung ist sicherlich ein weiterer Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht als letztes auch das Stichwort Tabuisierung. Also ich glaube, Männer nehmen sich das Thema noch mal deutlich mehr zu Herzen, beziehungsweise fühlen sich dann entmännlicht oder haben noch mal mehr Scham, darüber zu reden. Und ich glaube, wenn man über was eh nicht reden will, dann ist der Schritt auch nicht weit, dass man sich nicht untersuchen lassen will. Ne? Das kennt man ja auch, dass Leute nicht zum Arzt gehen, obwohl Sachen eigentlich relativ klar sind, die sie machen müssten. Ich glaube, das spielt auch irgendwie das Ego noch mal eine größere Rolle tatsächlich.
Und ich glaube, wenn es so in Anführungsstrichen negative Themen sind und man die eigentlich wegschieben möchte, dann holt man sich auch keine Infos und dann bleibt eben dieses Unwissen da, alleine mit dem Wort Unfruchtbarkeit, was das eigentlich bedeutet.
Ja, total. Genau. Ich glaube, man macht da einfach zu. Du hast vorhin das Stichwort Zeugungsunfähigkeit genannt. Also das bezieht sich wirklich auf die Männer. Das ist einfach ein Unterbegriff. Und ich sage das immer so ganz gern. Also im Begriff Zeugungsunfähigkeit steckt ja auch irgendwie das Wort Unfähigkeit mit drin. Und ich glaube, das nagt dann schon bei vielen Männern am Ego, dass das vielleicht gar nicht so selten ist oder dass es da Möglichkeiten gibt, was man tun kann. Oder dass es auch ein Thema ist, das man aus meiner Sicht völlig offen besprechen kann, genauso wie man irgendwie eine Sehschwäche offen besprechen kann oder eine Hörschwäche. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so angekommen in der Breite der Bevölkerung. Mhm. Ich glaube, dafür ist es noch deutlich zu tabuisiert.
Ja, und da macht ihr ja auf jeden Fall einen guten Job.
Ich hoffe, dass wir einen guten Job machen, ja. Also es ist immer noch witzig, ne? Also wie gesagt, die Unfruchtbarkeit ist 50-50 verteilt, Männer, Frauen. Wenn wir jetzt von Heteropaaren reden, ne? Natürlich gibt es auch lesbische Paare, die brauchen dann eine Samenspende oder auch Solomütter, die dann mit einer Samenspende schwanger werden. Aber selbst bei den Heteropaaren ist es zu 95% die Frau, die den ersten Schritt macht. Das kriegen wir immer wieder mit. Ne? Also die Frau, die quasi Hilfe sucht, die Informationen sucht, die vielleicht auch den Mann ein Stück weit dazu anstupst, zu sagen, hey, komm, wir lassen uns jetzt mal untersuchen, wir gehen mal in eine Kinderwunschklinik. Das sind tatsächlich in der Regel die Frauen, die die Initiative ergreifen. Also bei Männern ist das, ja, es sind weniger als 5%. Das sehen wir auch bei unseren Patienten.
Spannend. Hätte ich so gar nicht gedacht.
Ja, du, ich hoffe auch, dass wir das ändern. Ne? Also wenn du sagst, machen wir einen guten Job, du, ich hoffe, dass wir es schaffen, das Thema einfach ein bisschen in die Bevölkerung zu bringen, einfach zu sagen, hey, lass uns da mal drüber reden, ja. Also A, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. B, du bist nicht alleine oder ein Sonderfall, der ja, der da ein Problem hat, das sonst niemand anderes außer dir hat. Ja, und es gibt eben auch Möglichkeiten dazu. Ne? Also ich glaube, man kann Sachen immer dann, man kann Leute dazu bringen, Schritte zu unternehmen, wenn sie im ersten Schritt einfach drüber reden und sagen, hey, ich schaue mir das Thema mal an, da ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Ne? Das ist meine Meinung dazu.
Ja. Wie sieht das denn mit den Ursachen bei den Männern aus? Also ich glaube, es gibt so genetische und auch gesundheitliche Probleme, die tatsächlich nur den Mann betreffen, oder?
Ja, das ist tatsächlich, das Thema ist viel diffuser bei den Männern. Also bei den Frauen lässt sich es irgendwie klarer feststellen. Bei den Männern, die Ursachen wirklich für das Problem, die sind vielschichtig. Also das kann Vererbung sein, das kann Genetik sein, das kann eine Erkrankung in der Kindheit sein, zum Beispiel Hodenhochstand ist so ein Klassiker. Es sind aber ganz viel auch Umwelteinflüsse. Also im Gegensatz zu Eizellen regenerieren sich Spermien ja. Und die regenerieren sich alle, ich glaube, es sind etwa 5 Tage. Und natürlich alles, was man aus der Umwelt einnimmt oder zu sich nimmt an Einflüssen, hat einen Einfluss darauf. Also der absolute Klassiker ist Rauchen. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann als Mann, als Frau auch und überhaupt auch von der Fruchtbarkeit unabhängig. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber definitiv wirkt sich das bei den Männern auf die Spermienqualität aus. Ja, man kennt ja auch diese Warnung da auf Zigarettenschachteln. Das ist tatsächlich sehr real. Weitere Themen sind Substanzen, also Drogen, Anabolika. Das ist ganz schlecht. Alkohol geht, glaube ich, noch. Also man hat zumindest keine starken Indikationen gefunden. Ja, und dann eben auch Umwelteinflüsse. Und das ist noch nicht komplett erforscht. Also manche sagen, das sind Mikroplastiken, die man mit der Nahrung zu sich nimmt. Manche sagen, Handystrahlung spielt eine Rolle. Also wenn man Tag ein, Tag aus sein Handy da in der Tasche mit dabei hat, ne, mit 5G oder sonst was. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Spermiendichte und die Spermienanzahl in der westlichen Welt ist in den letzten Jahrzehnten auf 1/3 gesunken. Ja, also Menschen, die so leben wie wir in unseren Breitengraden, also mit dieser Ernährung, mit diesen Umwelteinflüssen, haben im Schnitt nur noch 1/3 der beweglichen Spermien, die sie vor einigen Jahrzehnten hatten. Also da ist schon was passiert. Das ist eine israelische Studie, die das über sehr lange Zeit untersucht hat.
Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage. Wenn diese ganzen äußeren Einflüsse, die einfach ja neu in Anführungsstrichen sind, führt das dann wirklich dazu, dass die Zahlen steigen in Bezug auf die Unfruchtbarkeit? Könnt ihr das auch schon in einer Zeitspanne von ein paar Jahren feststellen?
Ich glaube, kurze Antwort ist ja. Also ich glaube, das ist nicht was man innerhalb von wenigen Jahren feststellen kann. Ich glaube, das ist ein langfristiger Trend. Also es gibt da auch ganz lustige Buzzwords dazu, also die Spermokalypse oder sowas, dass einfach in der westlichen Welt der Sperm Count einfach so massiv in den Keller geht. Ich glaube, langfristig sieht man das schon, ja. Und also dieses 1 von 7 Paaren, ne, das ist auch immer so ein so ein Schlagwort oder so ein Hashtag, was oft benutzt wird auf Social Media, 1 von 7 oder 1 in 7. Es gibt inzwischen schon die ersten, die schreiben 1 von 6, weil je nach Studie, ne, es werden halt immer mehr Paare, die betroffen sind. Also heutzutage sitzt in jeder Schulklasse durchschnittlich ein Kind, das über eine künstliche Befruchtung gezeugt worden ist und in die Welt gekommen ist. Das werden bald vermutlich 2 oder 3 Kinder sein. Und natürlich die Ursache ist nach wie vor gleich verteilt, Männer, Frauen. Also ist auch anzunehmen, dass bei den Männern einfach proportional das Problem größer wird. Absolut.
Was glaubst du, hat Stress damit zu tun?
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Das kommt auch fast jedes Mal auf in dem Gespräch. Es hat einiges damit zu tun, allerdings nicht immer in dem Rahmen, in dem man das vielleicht intuitiv meinen würde. Also man kennt ja so ein bisschen die die Aussagen, ja, entspann dich einfach mal, fahrt mal in den Urlaub, dann wird das schon klappen. Ne? Dann,
wo noch mehr Stress eigentlich ausgelöst wird durch so eine Aussage.
Ja, genau. Also das eine ist ja, man setzt die Leute ja massivst unter Druck. Ne? Also so dieses, ja, komm, also ich glaube, fast jede Aussage, die da irgendwie glaubt, von außen durch irgendwie, ja, durch Worte irgendwie einwirken zu können, trifft's halt oft nicht, ne? So dieses, ja, bei uns hat's doch auch geklappt. Oder guck mal den und den, bei denen ging das auch, nachdem wir einmal im Urlaub waren. Ja, aber die Realität ist, jede Situation ist anders. Und es ist dann halt auch doch nicht so einfach, dass man sagt, ich mache jetzt mal irgendwie 2 Wochen hier einen schönen Urlaub und dann fährt der Körper komplett runter und alles funktioniert auf einmal wunderbar. Also Stress spielt eine Rolle, allerdings muss man dazu sagen, es ist in der Regel extremer Stress. Also extremer Stress, sowas wie, das können wir uns teilweise nicht immer vorstellen. Ne? Extremer Stress ist, wenn man im Kriegsgebiet ist, oder extremer Stress ist, wenn man mit einem Verlust in der Familie umzugehen hat, oder wenn man mit anderen größeren Schicksalsschlägen umzugehen hat, also einen Jobverlust oder sowas. Ich glaube, so der normale Alltagsstress, den wir ja alle irgendwie haben, der ist zwar nicht hilfreich, aber der ist letztlich nicht kriegsentscheidend für das Thema. Ich glaube, es ist sicherlich gut, auch in jeder Hinsicht den Stress zu reduzieren oder auf ein gesundes Niveau zu bringen. Aber man kann es eben auch andersrum sagen. Ne? Man kann auch in gewissen Situationen jeden Stressfaktor ausschalten und es wird trotzdem nicht klappen, weil da einfach medizinische Faktoren am Werk sind, die man, ja, ohne dies halt nicht klappt. Ne? Und ich glaube, so dieses, sicherlich der erste Schritt ist, sich Zeit dafür nehmen, vielleicht auch Druck rauszunehmen. Man muss aber auch erkennen, ab einem gewissen Punkt wird das vielleicht auch nicht mehr reichen. Ne?
Naja, und da ist ja auch die Frage, wie will man den Druck da rausnehmen?
Klar.
Weil im Hinterkopf ist dann ja dieses, das, was du gerade auch gesagt hast, irgendwann ist halt auch vorbei, von der Zeit her.
Ja, total. Also ich glaube, der erste Schritt, den, ich finde es immer ganz lustig, der erste Schritt, den da ein Kinderwunschzentrum empfehlen würde, wäre immer das der sogenannte VZO, Verkehr zum Optimum. Ja, und da muss ich immer schon denken, Gott, das hört sich ja furchtbar unstressig an. Also irgendwie allein schon dieses, ja, diese Verordnung, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie das Ganze irgendwie super, super entspannter macht. Ja, natürlich. Und die Fruchtbarkeit nimmt ja auch exponentiell ab. Also ab einem gewissen Alter hat man halt nicht mehr die Zeit, sich jetzt nochmal 2-3 Jahre Druck rauszunehmen und das Thema entspannt anzugehen, weil da zählt dann wirklich jedes halbe Jahr oder jedes Jahr. Also man muss auch realistisch sein. Ist das was, wo ich noch ein paar Jahre habe, oder ist das was, wo ich jetzt wirklich sehr, sehr bald was tun sollte, einfach weil sonst die Chancen selbst mit einer künstlichen Befruchtung noch geringer werden. Das ist tatsächlich so.
Was machen Paare dann?
Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Also ich glaube, was machen Paare? Mein Wunsch wäre, dass im ersten Schritt Frauen und Männer einfach eine gute Wissensgrundlage hätten zu dem Thema. Ne? Ich glaube, da geht schon so ein bisschen los. Also irgendwie unsere Ausbildung oder unsere Schulbildung ist tatsächlich sehr, sehr einseitig. Da geht es immer darum, wie man nicht schwanger wird. Ja, ich erinnere das auch noch von mir selbst oder kriege das jetzt auch von meinen Cousins mit oder Leute, die jetzt zur Schule gehen. Man hat da so das Gefühl, wenn man da drin sitzt im Aufklärungsunterricht, naja, wenn ich nicht irgendwie höllisch aufpasse, dann wird meine Partnerin oder werde ich über Nacht schwanger quasi. Und das ist schon mal nicht so. Also die Überlegung, dass es vielleicht, dass es überhaupt nur etwa 5 fruchtbare Tage im Monat gibt und dass ab einem gewissen Alter das gar nicht mehr so einfach ist, beziehungsweise es auch Leute gibt, die das wirklich probieren müssen über längere Zeit. Ich glaube, das ist mal das eine, was man erklären sollte. Und das nächste ist einfach, dass man sich mal testen lässt, ne? Sowohl als Mann als auch als Frau. Als Mann beispielsweise, das ist eine der einfachsten Untersuchungen, die man sich vorstellen kann. Das ist ein sogenanntes Spermiogramm. Das ist nicht invasiv, kostet ein paar hundert Euro und darauf basierend kann man ja dann eine bewusste Entscheidung treffen. Kann man ja sagen, hey, ist alles in Ordnung und wenn ich jetzt keinen schweren Unfall habe, wird das auch vermutlich die nächsten x Jahre so bleiben. Oder man kann sagen, ich lasse meine Spermien einfrieren oder Kryokonservierung für den Fall der Fälle, was auch nicht so doof ist. Oder man sagt, hey, es gibt ein Problem, das ich vielleicht vorher nicht gewusst habe. ich habe ganz, ganz wenige bewegliche Spermien, dann lass mich doch mal zumindest eine bewusste Entscheidung treffen. Will ich jetzt mit der Familienplanung anfangen? Will ich das mit meiner jetzigen Partnerin? Habe ich das Thema überhaupt schon angesprochen? Also ich glaube, viel geht einfach darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht quasi in Anführungsstrichen aufzuwachen, wenn einige Optionen einem schon versperrt sind.
Wenn ich jetzt so eine bewusste Entscheidung treffen möchte und sage, ich möchte so ein Spermiogramm machen, wo muss ich denn dann hin als Mann?
Ja, da geht's schon los. Also die meisten Männer wüssten das nicht, ne? Frauen gehen ja in der Regel zum Gynäkologen und würden da auch mit solchen Untersuchungen, also zum Beispiel Hormonstatus, wissen, wo sie fragen müssen. Die meisten Männer wissen das gar nicht. Das wäre der Urologe oder der Androloge. Ne? Das kann bei einem Arzt sein, das kann in einem Kinderwunschzentrum sein. Man muss tatsächlich im ersten Schritt sich anmelden für ein sogenanntes Spermiogramm. Das ist dann eine Samenabgabe in der Klinik. Die Spermien werden analysiert auf Konzentration, auf Gesamtvolumen und auch auf Beweglichkeit und Morphologie, also quasi, ob sie eine normale Form haben oder nicht. Und dann werden sie, wenn man das möchte, auch eingefroren für eben künftige Familienplanung.
Ja. Okay. Das heißt, da auch wieder der Weg zum Arzt erstmal.
Genau, also eine Sache ist eben der Weg zum Arzt und da kommen wir ja auch so ein bisschen ins Spiel. Also wir haben ja mit Fertili gesagt, wir möchten den Einstieg einfacher machen für die Leute. Also anscheinend ist tatsächlich ein Spermiogramm ist für die meisten Männer eine Riesenhürde. Also die empfinden das irgendwie als unangenehm, auch die Tatsache, dass das irgendwie in der Klinik passiert, also dass das nicht irgendwie komplett anonym ist, dann haben sie oft furchtbar Angst vor der Diagnose, so was ist, wenn ich dann in einem zweiten Termin vor anderen Leuten, also vor meiner Partnerin oder überhaupt nur live erfahren muss, dass das alles nicht so ideal ist bei mir, also die scheuen sich davor. Ich kann es persönlich tatsächlich gar nicht immer ganz nachvollziehen, ich finde es nicht schlimm, aber gleichzeitig vielleicht auch, weil ich halt tagtäglich damit zu tun habe. Vielleicht bin ich da auch, habe ich da auch ein bisschen einen Bias.
Aber weißt du denn noch, wie das bei dir am Anfang war, als du das erste Mal mit dem Thema konfrontiert warst?
Bei Freunden oder bei mir selber?
Bei dir selber.
Ja, und es ist jetzt gar keine spektakuläre Antwort. Ich meine, ich habe mit Fertili angefangen. Ich dachte, hey, ist ein spannendes Thema. Warum hat mir noch niemand was davon erzählt? Dann habe ich recherchiert, wo kann man Spermiogramm machen in Berlin? Habe dann die Charité mir ausgesucht, habe einen Termin gemacht. Irgendwie, das war noch so richtig so, irgendwie, da gab es eine Info-Ad und da hat dann keiner zurückgeschrieben und dann musste man nochmal da anrufen und es war so, ach ja, Spermiogramme, das macht der Herr XY, rufen Sie mal da an und dann hat die Nummer nicht funktioniert und irgendwann, also es ist irgendwie so wirklich der absolute Nebenservice, also man hat schon gemerkt, das ist nicht so richtig das Wichtigste für sie. Ja, und irgendwann hatte man da doch mal den richtigen Arzt und die meinte, ja, kommst halt da und da vorbei und ja, und bin ich da hingegangen, habe das gemacht, war relativ unspektakulär.
Und das ist erst 4 Jahre her, das ist ja ein bisschen gruselig.
Weil das noch so, wie soll man sagen, so grundlegend war, so. Ja, finde ich auch. Also finde ich auch. Und ich glaube, wie gesagt, ich würde behaupten, ich persönlich habe das relativ easy gefunden, aber ich kenne Leute, die hätten da auch, hätten den Prozess sicherlich irgendwann abgebrochen, weil sie meinten, puh, das ist mir echt alles zu intim und zu persönlich und ja.
Ja, gut, du bist da natürlich auch mit der Perspektive von Neugier rangegangen, ne?
Ja, total.
Klar,
und
ich glaube,
ja.
Und wenn man ein Unternehmen in dem Bereich aufbauen will, ist das, glaube ich, auch noch ein bisschen einfacher.
Ja, du, also Neugier tatsächlich persönlich, aber auch Neugier, so die Customer Journey, wie man da auf Neudeutsch sagt. Ne? Also wie läuft das denn ab? Wie ist das denn aus Sicht der Patienten? Also allein die Tatsache, dass irgendwie der sogenannte Collection Room, der Abgaberaum, irgendwie auf einem anderen Stock war als das Labor und da durfte man da mit seiner Probe irgendwie durch die halbe Klinik laufen. Ich glaube, das würde...
Also die Hürden sind ja extremst hoch dann.
Ja, wie gesagt, ich fand das alles nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, viele würde das da schon irgendwie abhalten davon, ja. Und das habe ich auch von Leuten gehört, die dann gemeint hat, oh Gott, guter Freund von mir hat es dann gemacht, auch in der gleichen Klinik, und er meinte auch, oh Gott, also die Experience, ich mache das nie wieder, das war das Allerschlimmste. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, naja, wenn es daran scheitert, dass ein Paar mit ihrer Kinderwunschplanung voranschreitet, dann muss man doch irgendwie einen anderen Einstieg schaffen.
Ja.
Ja, und das ist ja auch das, was wir jetzt gemacht haben mit unseren At-Home-Sperm-Tests. Also wir haben jetzt gemeinsam mit einem Partner einen Sperm-Test entwickelt und vertreiben den, bei dem man das zu Hause testen kann. Ne? Und zwar ohne, dass die Krankenkasse oder der Hausarzt oder sonst wer anders involviert ist. Man kriegt das Ergebnis auch direkt nach 15 Minuten. Das ist natürlich, das ist eine erste Indikation. Natürlich, wenn es ein Thema gibt, macht es gegebenenfalls Sinn, weiter sich untersuchen zu lassen. Aber ich glaube, der Einstieg wird dadurch halt den Leuten vereinfacht.
Ja.
Und das ist schon mal, da ist schon mal relativ viel gewonnen, weil das ist ja bei vielen Sachen so, ne? Wenn man erstmal den ersten Schritt gemacht hat, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm.
Ja, das stimmt. Das heißt aber, dieser Test für zu Hause ist auch so ein Spermiogramm?
Das ist tatsächlich ein Spermiogramm,
genau.
Das misst das Gesamtvolumen, die Konzentration und die Beweglichkeit. Was es nicht messen kann, ist die Morphologie, das ist die Form der Spermien. Das wird heutzutage noch durch sogenannte Embryologen oder Embryologinnen im Labor ausgewertet. Das kann dieser Test noch nicht, aber alles andere schon.
Und wie wichtig ist die Form? Also wenn ich jetzt diesen Test mache, als Mann natürlich, und daraus kommt, alles ist gut, aber die Form eben nicht mit abgedeckt ist, wie schlimm, ja, in Anführungsstrichen,
ja,
ist.
Frage. Also man kann das nicht absolut sagen. Also alle drei Faktoren sind wichtig. Also auch das sogenannte OAT-Syndrom, ne? Das ist dieses Syndrom, wenn man als Mann sowohl zu wenige, zu gering bewegliche und auch noch fehlgeformte Spermien hat, das ist gar nicht so selten, also dass quasi Probleme kumuliert oder im Verbund auftreten. Jetzt ist es aber so, ich glaube, im ersten Schritt das Wichtigste ist wirklich die Anzahl beweglicher Spermien, weil Anzahl, ne, im Sinne von, sind da überhaupt genügend vorhanden und sind die dann auch beweglich? Es bewegen sich ja gar nicht alle Spermien. Ja? Manche, die kommen nicht vom Fleck, die schwimmen nicht geradeaus, manche, die schwimmen gar nicht. Die kann man dann immer noch in der künstlichen Befruchtung benutzen, die sind völlig in Ordnung, aber natürlich funktioniert das eben. Und die sogenannte Morphologie, was du jetzt ansprichst, also die Form, das hat tatsächlich eher mit Erbkrankheiten zu tun oder mit DNA, die nicht in Ordnung ist. Das heißt, es kann schon sein, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, aber gibt es dann teilweise Probleme mit der Genetik. Das ist ein Ticken ein anderes Thema. Genau, da ist dann weniger die Frage, ob es klappt, sondern dass es dann, wenn es klappt, teilweise genetische Probleme gibt.
Okay. Und wann sollte man sich als Mann generell mit seiner Fruchtbarkeit auseinandersetzen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es oft eher zu spät passiert, weil man eben denkt, man ist fruchtbar, es klappt alles und dann kommt man da in so einen Strudel rein. Wann ist denn so, gibt es einen perfekten Zeitpunkt, um damit zu starten?
Ja, gute Frage. Also ich sag mal so, was ich prinzipiell zu spät finde, und das gilt halt für Männer wie für Frauen, ist, dass sie dann aktiv werden oder auch in einem Kinderwunschzentrum vorstellig werden, wenn es halt nicht klappt. Ne? Da sind dann Paare, die sagen teilweise, hey, ich probiere das schon seit 3-4 Jahren, wo ich mir denke, gut, dass ihr was macht. Wahrscheinlich wär's sogar besser gewesen, ihr hättet schon früher was unternommen. Ne? Und ich glaube, so dieses erst Handeln, wenn es ein Problem gibt, das finde ich zu spät. Wie früh ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich kann das nicht pauschal sagen. Natürlich, die Fälle sind individuell und manche wollen ja vielleicht auch gar keine Kinder etc. Trotzdem, also ich finde jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, ich glaube so Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 wäre es schon mal gut, so eine Untersuchung zu machen. Also ich glaube, es ist immer blöd, wenn man hinterher aufwacht und sich denkt, Mensch, hätte ich mal vor 5 Jahren. Ne? Und dazu kommt ja noch, also so ein Spermiogramm, das ist ja wirklich keine gravierende Untersuchung. Das ist non-invasiv. Das kann man inzwischen zum Beispiel durch diese At-Home-Kits sehr, sehr einfach und auch kostengünstig von zu Hause machen. Ne? Diese Sperm-Kits, die kosten 80 Euro bei uns. Ein Spermiogramm in der Klinik kostet also 300-400 Euro, was daran liegt, dass die dann auch gleichzeitig noch sämtliche Infektionskrankheiten, Geschlechtskrankheiten testen müssen. Ja, das ist verpflichtend. Und gegebenenfalls eben auch kryokonservieren, also die Spermien gleich einfrieren. Aber das sind, finde ich, überschaubare Beträge. Ne? Also wenn einem der Kinderwunsch oder mittelfristig die Familienplanung so wichtig ist, wie sie das bei vielen ist, dann denke ich, ganz ehrlich, ein paar hundert Euro hat man wahrscheinlich auch schon dümmer ausgegeben. Ne?
Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja.
Ja.
Was macht man denn jetzt? Man hat den Test bei euch gemacht und da kam dann raus, okay, die Diagnose Unfruchtbarkeit steht im Raum. Was macht man dann?
Genau, also ich glaube, eine Sache, die auch oft kommt, ist, es ist ja nicht binär. Es ist ja nicht fruchtbar oder unfruchtbar. Ne? Es ist ja, es sind ja alles, wie soll man sagen, es ist ein fließender Wert, der von irgendwie alles ist super zu es ist irgendwie mittelmäßig zu, es gibt Indizien für erste Probleme zu, es gibt vielleicht starke Indizien für Probleme. Das ist ja eine Sliding Scale sozusagen. Und ich glaube, es ist nicht fruchtbar oder unfruchtbar. Oder in den seltensten Fällen ist es so, so eindeutig. Natürlich, ich würde gucken, wo stehe ich? Also wie alt bin ich? Wo stehe ich mit meiner Lebensplanung? Wo stehe ich mit meiner Familienplanung? Ist das vielleicht was, was jetzt akut ist? Oder ist das was erst in sehr, sehr ferner Zukunft angedacht ist, also in, weiß nicht, 15 Jahren. Dann ist natürlich auch die Frage, wo liegt das Problem? Also liegt das Problem an der Beweglichkeit? Liegt das Problem daran, dass überhaupt kaum Spermien vorhanden sind? Das macht es zum Beispiel deutlich schwieriger, weil dann lassen sich im Rahmen von einer künstlichen Befruchtung, es lässt sich ja auch nur damit arbeiten, was irgendwie vorhanden ist. Ne? Und dann würde ich im nächsten Schritt tatsächlich eine andrologische Untersuchung machen. Ich würde gucken, gibt es Indikationen, woran das liegen könnte. Ich würde auch, also wenn das nicht gut ausfällt, ich würde auch so die wichtigsten Faktoren meines Lebenswandels hinterfragen. Ne? Zum Beispiel, ob ich rauche, ob ich wie meine Ernährung ist, ob ich gewisse Substanzen nehme, die vielleicht sehr, sehr schädlich sind. Ich glaube, das kann auch eine gute Chance sein, zu sagen, hey, ich möchte manche Sachen umstellen im Leben. Ne? Gerade also Sachen, die absolut obvious sind, ne? Rauchen zum Beispiel oder Anabolika nehmen. Und dann kann man ja in 2-3 Monaten nochmal einen Test machen.
Das heißt, so schnell innerhalb von ein paar Monaten können sich die Spermien verbessern?
Ja, das geht relativ schnell. Also Spermien, die komplette Spermienpopulation regeneriert sich etwa alle 5 Tage. Mhm. Das heißt nicht, dass der Körper sich alle 5 Tage regeneriert. Also wenn man manche Gifte oder Toxine mal zu sich genommen hat, das bleibt auch ein Stück weit im Körper. Aber ja, das regeneriert sich relativ schnell oder die entstehen relativ schnell neu. Und natürlich, dann kann man auch Untersuchungen machen und sagen, hey, hat sich da was verbessert? Und das ist ja das Schöne, ne? Man kann jetzt nicht komplett eine 180-Grad-Wende hinlegen von heute auf morgen, aber man kann schon seine Gesundheit und damit auch seine Fruchtbarkeit verbessern durch Änderung des Lebenswandels.
Schön, und da ist es wieder das, was du eingangs gesagt hast, man muss halt eine bewusste Entscheidung treffen. Und das geht halt nur mit den Informationen, die man sich halt erstmal holen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn das so ein emotionales Thema ist, ein schambehaftetes Thema, dann ist das natürlich wesentlich schwieriger, als wenn es ein leichtes, tolles Thema wäre. Aber gerade da ist es ja umso wichtiger, sich die Informationen zu holen und sich mal checken zu lassen. Vor allen Dingen, wenn man eben einen Kinderwunsch hat.
Ja, absolut. Weißt du, ich finde auch, wir oder oft geben wir so viel Geld aus für so Lifestyle-Themen oder Nice-to-have-Themen, sag ich mal. Wohingegen, wenn man wirklich eine Familie haben möchte, auch wenn das nicht jetzt sofort ist, das ist ja kein Nice-to-have, das ist für die meisten ein Need-to-have oder ein, sagen wir mal, ja, also eine der wichtigsten Weichen im Leben. Und absolut. Und ja, ich glaube, ja, vielleicht ist es schambehaftet. Auf der anderen Seite, ich glaube, so ein Test sagt ja nur, was eh schon ist. Ja, der ist ja nicht, dass es dadurch, dass man sich nicht damit beschäftigt, passiert nichts oder ist die Sachlage nicht, wie sie sowieso ist. Also ich glaube, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass das Männer nicht davon abhalten würde, die ersten Schritte zu gehen.
Ja. Und wie könnt ihr da konkret helfen?
Ja, ich glaube mehrere Sachen. Ich glaube wirklich, das eine ist so ein bisschen Entstigmatisierung. Also wir veranstalten zum Beispiel jetzt auch im Herbst ein Fertility Think Tank. Da geht es wirklich darum, mal alle relevanten Gruppen zusammenzubringen, also Medizin, aber auch Politik, auch den Psychologenverband, den Lesben- und Schwulenverband, auch Betroffene, dass wir einfach mal das Thema so ein bisschen, dass wir versuchen, dem Thema die Aufmerksamkeit zu geben, die es auch verdient. Also ich glaube, das ist mal das Erste, wirklich einfach drüber reden, das ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Ich meine, dieser Podcast ist ja auch Teil davon, ne, dass ich denke, hey, ist irgendwie völlig in Ordnung, darüber zu reden. Und vielleicht hört das ja der ein oder andere Mann und sagt dann auch, hey, ich fühle mich irgendwie inspiriert, dass ich mich auch mal testen lasse. Weiterhin Inhalte generieren, also eigentlich Content. Wie funktioniert männliche Fruchtbarkeit? Wie funktioniert ein Spermiogramm? Was kann ich da rauslesen? Was kann ich da nicht rauslesen? Was kann ich gegebenenfalls ändern in der Zukunft? Wo sind aber auch Grenzen? Also man kann nicht alles, man hat nicht alles in der eigenen Hand. Das ist einfach so. Und dann eben, wie gesagt, die Beratung, die wir machen mit Fertili, also quasi Telekonsultation für Frauen und für Männer, auch wenn es in der Regel die Frauen sind, die im ersten Schritt sich bei uns melden, eben in Verbindung mit diesen Tests für zu Hause. Und ich glaube, furchtbar viel mehr ist da nicht, so im Sinne von, das ist jetzt gar kein Berg, den man da besteigen muss. Es sind einfach so, ich glaube, einfach so ein Thema, wo man sich mal den ersten Ruck geben muss und dann kann man da relativ schnell, relativ viel rausfinden und sich dann überlegen, was mache ich damit.
Das klingt alles total gut, finde ich. Wo finden die Leute euch denn? Also wenn jetzt auch mal die Männer sagen, sie wollen sich Unterstützung holen, wie kommen die zu euch?
Über unsere Website fertili.com, fertilly.com. Wir haben alle Inhalte auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, also über 100 Artikel, Interviews, wir haben einige Podcasts, die jetzt auch gepostet werden. Die können sich den Spermientest bei uns bestellen oder aber auch eine kostenlose Telekonsultation zu dem Thema vereinbaren. Da haben wir geschulte Beraterinnen, die speziell auf das Thema Kinderwunsch fokussiert sind in der Ausbildung. Und das ist völlig anonym, kostenlos, unverbindlich. Das ist einfach, ein niederschwelliger Einstieg.
Und wie lange, wenn man sagt, man möchte so ein Beratungsgespräch haben, was für eine Zeit sollte man da einplanen?
Das ist etwa 20 bis 30 Minuten. Also wir haben ein Team an Psychologinnen, die sich mit dem Thema auskennt, die da speziell geschult sind. Und so ein typisches Erstgespräch sind 20 bis 30 Minuten. Und das kann wirklich alles sein. Das kann sein, dass Leute einfach mal verstehen möchten, wo stehen sie, wie funktioniert das Ganze. Das können auch sehr konkrete Fragen sein zu Abläufen, zu was die Versicherung abdeckt, etc. Also das ist völlig unabhängig davon, wo die Person steht und wie akut oder konkret der Kinderwunsch ist.
Sehr schön. Ich verlinke das auch alles nochmal in den Shownotes. Und dann danke ich dir, Christoph, für dieses Gespräch.
Ich danke dir auch ganz herzlich, Jill.
Ich finde es großartig, was ihr macht. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele Paare relativ früh erreicht, damit es vielleicht nicht eins von 7 Paaren ist, sondern eins von 25 Paaren irgendwann.
Das ist sehr, sehr ambitioniert, wenn man die Entwicklung anschaut. Aber ich glaube, die Idee ist genau richtig. Ne?
Nicht, man braucht ambitionierte Ziele.
Ja, absolut. Und genau, und die Idee ist halt nicht aktiv werden, wenn es schon 5 vor 12 ist, sondern vielleicht auch ein bisschen früher. Also ich finde das super.
Ja. Christoph, vielen lieben Dank.
Danke dir. Vielen Dank, Jill.
Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen, damit noch mehr Schwangere von den Infos hier profitieren können und dadurch eben eine wirklich gelassene und glückliche Schwangerschaft erleben können. Falls du Kugelzeit Coaching noch nicht abonniert hast, kannst du das natürlich auch sehr gerne tun, weil auch damit hilfst du mir, noch mehr Schwangere zu erreichen.
Und wenn du eine Freundin hast, die gerade schwanger ist oder gerne schwanger werden möchte, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.